Willkommen zu unserem Deep Dive. Du hast uns ja eine Reihe von Quellen zum Thema Wohlfahrtsstaaten geschickt. Und die eine Frage, die sich mir da sofort stellt, ist, warum fühlt sich soziale Sicherheit in, sagen wir mal, den USA, Deutschland oder Schweden so fundamental verschieden an? Es geht ja offensichtlich um mehr als nur, wer am meisten Geld ausgibt.
Absolut. Es geht um die Philosophie dahinter, sozusagen um die DNA des Systems. Und deine Quellen kreisen eigentlich alle um eine, ja, wirklich bahnbrechende Idee.
Okay.
Die des Soziologen Gösta Esping Andersen. Er sagt, es gibt im Grunde drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Und die folgen eben völlig unterschiedlichen Logiken.
Okay, packen wir das mal aus. Wenn wir diese Logik verstehen wollen, was sind denn da die Werkzeuge, die er uns so an die Hand gibt? Ich bin da über zwei Begriffe gestolpert, die klingen erstmal ziemlich sperrig.
Lass mich raten. Dekommodifizierung und Stratifizierung.
Genau die!
Ja, die klingen sperriger, als sie sind. Dekommodifizierung, das ist im Grunde die Antwort auf die Frage, wie sehr schützt dich der Staat davor, deine Arbeitskraft wie eine Ware auf dem Markt verkaufen zu müssen.
Ah, okay.
Also, wie gut kannst du leben, auch wenn du mal keinen Job hast? Je höher diese Dekommodifizierung, desto unabhängiger bist du vom Markt.
Verstehe. Und Stratifizierung? Das klingt nach Schichten, nach Hierarchie.
Genau das ist es. Macht der Sozialstaat die gesellschaftlichen Unterschiede kleiner oder schreibt er sie eher fest? Zementiert er die Kluft zwischen Arm und Reich oder versucht er sie einzuebnen?
Alles klar.
Und mit diesen beiden Messlatten können wir uns die Systeme jetzt ansehen.
Super. Das sind also unsere Ermittlungswerkzeuge. Dann lass uns doch mal den ersten Fall knacken. Das liberale Modell, wie in den USA.
Mhm.
Wenn ich da unsere Messlatte Dekommodifizierung anlege, schlägt der Zeiger ja kaum aus, oder?
Der liegt quasi am Boden. Im liberalen Modell ist der Markt halt König. Staatliche Hilfe ist das absolute Minimum. Ein letztes Netz, das nur im Notfall greift.
Und ist oft stigmatisierend, nehme ich an.
Ja, fast immer. An strenge Bedürftigkeitsprüfungen geknüpft. Und das wird oft als stigmatisierend empfunden.
Da fand ich das Beispiel der Food Stamps, also der Lebensmittelmarken, aus den Quellen so greifbar.
Ja.
Man bekommt kein Geld, mit dem man frei wirtschaften kann, sondern eben zweckgebundene Gutscheine. Das macht die Armut an der Supermarktkasse dann für alle sichtbar.
Exakt. Und das führt uns direkt zur Stratifizierung. Dieses System schafft eine ganz klare Zweiteilung.
Okay.
Auf der einen Seite eine kleine Gruppe von Empfängern staatlicher Hilfe, auf der anderen die große Mehrheit, die sich über den Markt versorgt. Also zum Beispiel mit privaten Krankenversicherungen.
Der Staat zementiert also die Trennung von arm und nicht arm.
So kann man es sagen, ja.
Das ist ein starker Kontrast zum deutschen Modell, diesem konservativ-korporatistischen. Hier fühlt es sich ja so an, als ginge es vor allem um den Erhalt des Status, den man sich erarbeitet hat.
Das ist der Kern. Das Ziel war nie Gleichheit für alle, sondern die Sicherung des erreichten Lebensstandards. Was du rausbekommst, hängt direkt davon ab, was du und dein Arbeitgeber eingezahlt haben.
Also konserviert das System die Hierarchien aus dem Arbeitsleben.
Genau. Die Dekommodifizierung ist also mittelstark, aber eben untrennbar mit dem Job verbunden.
Ah, jetzt verstehe ich. Die Wurzeln bei Bismarck sind da entscheidend. Dem ging es ja nicht um reine Nächstenliebe.
Absolut nicht.
Seine Sozialgesetze waren ja ein knallhartes politisches Manöver, um die Arbeiter an den monarchischen Staat zu binden.
Und der sozialistischen Bewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Richtig. Und dieses Denken, das prägt unser System bis heute.
Wahnsinn.
Und genau dieses Denken, Status durch Arbeit sichern, steht wiederum im kompletten Gegensatz zum dritten Weg.
Dem sozialdemokratischen Modell Skandinaviens.
Genau.
Genau.
Richtig, da scheint die Logik eine ganz andere zu sein. Da sind soziale Rechte an die Staatsbürgerschaft geknüpft, nicht an den Job.
Ist es universalistisch? Das ist das Leitprinzip. Alle Bürgerinnen und Bürger haben von vornherein die gleichen Rechte auf soziale Sicherheit. Das führt zu einer sehr hohen Dekommodifizierung.
Okay, weil die großzügigen Leistungen einen vom Marktzwang befreien.
Eben. Und das Ziel ist aktive Gleichheit. Die Stratifizierung soll also so gering wie möglich sein.
Und ein entscheidender Hebel dafür sind, so wie ich es aus den Quellen lese, diese umfassenden öffentlichen Dienstleistungen. Also staatlich organisierte Kinderbetreuung, Bildung, Altenpflege.
Ja, das ist ein Schlüsselelement. Das entlastet vor allem Familien und ermöglicht es beiden Elternteilen, am Erwerbsleben teilzunehmen. Der Staat greift hier also viel aktiver und gestaltender ein.
Also wenn man mal einen Strich drunter zieht, haben wir hier drei völlig verschiedene Antworten auf die Frage, wie man Kapitalismus und soziale Sicherheit ausbalanciert. Liberal, Der Markt regelt? Konservativ? Der Status aus dem Job wird abgesichert? Und sozialdemokratisch? Universelle Gleichheit für alle. Das Problem ist nur, so zeigen es deine Quellen ja auch, alle drei Modelle geraten massiv unter Druck.
Ja, absolut.
Das deutsche System zum Beispiel, das auf diesem klassischen Vollzeitjob ein Leben lang basiert, das wirkt ja wie aus der Zeit gefallen. Was macht man mit all den Minijobbern, den Solo-Selbstständigen, den Menschen mit Patchwork-Biografien?
Das System hat darauf kaum Antworten.
Genau. Und das führt uns zu einem letzten Gedanken für dich. Wenn diese nationalen Wohlfahrtsstaaten, die ja für eine industrielle Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts geschaffen wurden, heute an ihre Grenzen stoßen, welche Art von sozialer Sicherung bräuchten wir dann für eine globalisierte, digitale Zukunft, in der Lebensläufe alles andere als geradlinig sind?